Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt.
Mit ihm auch ich.
Super. Das war der ultimative Ostertest. Ja, Jesus lebt. Das ist eine wunderbare Tatsache. Und er selber sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. Wie wunderbar, dass er die Schlüssel hat und niemand anders. Er ist der Herr, er hat den Tod überwunden, er ist der Sieger, er hat das Leben gebracht. Und mit ihm leben wir auch und leben in Ewigkeit. Und diesen Herrn wollen wir jetzt loben und anbeten mit zwei Liedern zunächst. Ein Lied aus dem Liederbuch Nummer 185 und dann ein Lied, was dann hier vorne an der Leinwand erscheint. Die Nummer 185, wir singen es einmal Deutsch, einmal Englisch, einmal Deutsch. Soll ja auch in alle Welt hinausgehen, die Botschaft. Und dann noch ein anderes Lied.
Thank you.
Ein Psalm, der diesen Ostersieg auch prophetisch vorwegnimmt, ist der Psalm 118. Und wir beten jetzt miteinander und loben damit mit einigen Versen. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Man singt mit Freuden von dem Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Ja, und weil Jesus lebt, dann kann keine Dunkelheit mehr ganz ohne Hoffnung sein, weil er unsere Hoffnung ist und er unser Leben ist und er uns nahe bleibt. Und jetzt singen wir auch dieses Lied, Jesus, meine Hoffnung lebt.
Thank you. Ja, wunderbar. Jesus, meine Hoffnung lebt. Vielen Dank, Schwester Renate, für diesen wunderbaren Eröffnungsteil. Als wir uns da heute Morgen unterhalten haben, hat sie gesagt, eigentlich müssten wir tanzen. Also, wenn Ihnen danach ist, es wird Sie keiner schief angucken, einfach fröhlich drauf zu. Ja, Ostern. Wer Ostern kennt, kann nie verzweifeln. Dafür möchte ich jetzt einfach noch danken. Herr, ich danke dir, dass du in dieser Mittagsstunde hier bei uns bist. Und es stimmt und es gilt. Du bist unsere Hoffnung. Du hast den Tod besiegt. Und danke, Herr, dass damit alles, aber auch wirklich alles anders geworden ist. Wir brauchen nicht mehr nur in ein dunkles Grab zu schauen, sondern wir dürfen uns der Ewigkeitssonne zuwenden. Das hast du.
Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Zugewirkt. Und danke, Herr, dass dein Wort, das du uns gegeben hast, ein lebendiges Wort ist und dass du uns aufschließen möchtest, dass es auch ein Wort für unser Herz wird. Amen. Ja. Ostern, wie schön, hier steht jetzt die Sonne scheint, eben scheint sie noch. Ja, was hat es eigentlich auf mit diesem Osterfest? Wir haben schon manches davon besungen. Aber wenn wir heute Ostern bei Google eingeben, wissen Sie, was da kommt? Ja, auch schön, nicht? Also Eier, Hasen, Blumen, wunderbar. Also wir müssen schon die Frage stellen, Ostern, was bedeutet es uns eigentlich? Ist es ein Familienfest, ein Ausflugstag, ein Feiertag? Und was gibt es denn da zu feiern? Ja, wir Christen sagen, an Ostern ist Jesus von den Toten auferstanden, wahrhaftig. Leibhaftig auferstanden, und ich möchte es jetzt auch nochmal. Der Herr ist auferstanden. Ja, aber ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz oder Hand auf die Brust. Wie halten wir es denn mit der Auferstehung von den Toten? Es ist längst nicht mehr unter allen Christen eine Übereinkunft, dass das eine Tatsache ist. Und das ist nicht mal neu. Das war schon unmittelbar nach dem Tod und der Auferstehung Jesu eine Frage. Stimmt denn das wirklich? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Ich weiß nicht, ob Sie es beim Herlaufen oder Fahren gesehen haben. Wir haben da vorne, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, ein großes Banner hingehängt und noch ein paar Ostertütchen. Und viele von den Spaziergängern nehmen sich dann auch was. Und manchmal ergeben sich da Gespräche. Und ganz ehrlich, ganz viele von denen können mit dieser Botschaft gar nichts anfangen. Nicht mal meine eigene Familie. Und deshalb habe ich gedacht, das schadet uns ja nicht, wenn wir uns nochmal wirklich dieser Frage stellen, die sich auch schon Paulus gestellt hat. Er wurde damit konfrontiert. Ja, die Auferstehung der Toten, gibt es die überhaupt und warum ist die denn überhaupt so wichtig? Und wir lesen das mal gemeinsam, ist ja eine Bibelstunde, also lesen wir heute auch viel Bibeltext. Aber nun frage ich euch. Wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Und wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist Christus nicht auferstanden. So, und jetzt lese ich nur weiter. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer ganzer Glaube, meine Zufügung, nutzlos. Und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Und in diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Und wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendesten Menschen auf der Welt. Also diesen Text muss man sich wirklich mal zu Gemüte führen. Es ist nämlich extrem wichtig, ob Jesus leibhaftig von den Toten auferweckt wurde. Denn wenn nicht, dann müssten wir hier heute Mittag nicht sitzen. Dann gäbe es keine Sündenvergebung und kein ewiges Leben bei Gott. Und ich habe gedacht, wir dürfen als Christen gewandt und sprachfähig in unseren biblischen Wahrheiten zu Hause sein, dann können noch viele die frohe Botschaft glauben und sich an der Rettung freuen. Also, zwei Fragen, die uns heute leiten. Ist es wahr? Und wenn es das ist, was bedeutet es für uns Christen und was bedeutet es für mich? Und wir gehen jetzt mal ganz nah ran, wie wenn man so ranzoomt, und befragen die Heilige Schrift, der wir Autorität zutrauen. Und da ist mir doch wirklich was sehr Interessantes aufgefallen. Wir gehen nach Matthäus 27. Ich lese. Am nächsten Tag, der Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit sich seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen: Da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Und sie gingen hin, sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Was fällt Ihnen da auf? Ich war richtig platt, also ich habe das ja schon öfter gelesen, aber das ist ja der Geist Gottes, wenn er ab und zu mal... Wer glaubt, dass es die Auferstehung der Toten gibt? Ja, das ist mein erster Punkt. Die Feinde glauben dem Wort, dass Jesus auferstehen werde. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, Gott hat Humor. Wer geht mit dem Gedanken der Auferstehung um? Die, die es eigentlich nicht gut mit Jesus meinen. Sie haben es sich gemerkt und es beunruhigt sie. Schließlich haben sie ja schon viel aufgewandt, Jesus zu beseitigen. Nun soll nicht etwa eine mögliche These der Auferstehung ihren Plan auch noch vereiteln. Pilatus erlaubt den Juden, Wächter vor das Grab zu stellen. Diese versiegelten das Grab mit einem Stein, also mit einem offiziellen römischen Siegel. Naja, da kann ja auch nichts mehr schiefgehen. Nun war es für jedermann, Freund oder Feind, unmöglich, den Leichnam zu stehlen. Und ohne es zu merken, haben die jüdischen Führer und die römische Regierung Hilfestellung gegeben, die Auferstehung Jesu tatsächlich zu beweisen. Szenenwechsel. Die Frauen, die beim Kreuz standen, hielten Jesus nämlich für tot. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und nach Markus lesen wir da, sie fragten sich auch, wie sie denn den großen Stein, der den Eingang zum Grab blockierte, bloß wegrollen sollten. Tja, gute Frage. Ist schon interessant. Die waren mit Jesus unterwegs, die haben ihn oft gehört. Was hat er ihnen da nicht alles so gesagt? Zum Beispiel, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet und am 3. Tage auferstehen. Oder, und sie werden ihn töten und am 3. Tag wird er auferstehen. Und sie wurden sehr betrübt. Und, passt gerade noch drauf, und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten, geißeln und kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Alle diese Aussagen waren den Jüngern und Jüngerinnen nicht mehr präsent. Sie waren in Ohnmacht, Schockstarre, Traurigkeit und Furcht gefangen. Die Frauen wollten an diesem Morgen einem Leichnam ihre Liebe zeigen. Sie waren da, als er starb, und sie wollten auch jetzt bei ihm sein. Weiter in Matthäus 28. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg, also der Engel wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Ist doch unfasslich anschaulich beschrieben, dass Gott hier machtvoll eingreift. Der Stein, der ein so riesengroßes Problem in den Augen der Frauen dargestellt hatte, war weg. Ein Engel hatte es getan, besser noch. Er hatte sich draufgesetzt, fast als wollte er sagen, schau, für Gott kein Problem. Und natürlich fürchteten sich die Soldaten, die Wache hielten, vor diesem Erdbeben und vor dieser übernatürlichen Macht. Der Stein aber war nicht weggerollt, damit Jesus hinaus konnte. Er war längst nicht mehr da in diesem Grab. Der Stein war weggerollt worden, damit die Leute sich überzeugen konnten, dass das Grab leer war. Und der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, den Toten sucht. Aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Ich muss das mal einmal kurz noch nach Lukas lesen. Das habe ich heute Morgen mir noch gegönnt. Da heißt es, er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod erweckt. Erinnert euch an das, was er euch in Galiläa gesagt hat. Und wenig später, und da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Ja, Vers 7. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und dann gingen sie eilends weg, noch in der Mischung von Furcht und großer Freude, um es seinen Jüngern zu verkünden. Wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann braucht es das Fürchte dich nicht. So war es auch bei der Geburt Jesu und so ist es auch im Zusammenhang mit seiner Auferstehung. Nein, er ist nicht hier. Er ist nicht mehr dem Irdischen verhaftet. Der Gekreuzigte ist nicht mehr allein der Gekreuzigte. Er ist der Auferstandene, der von Gott Auferweckte. Und ihr werdet ihm begegnen. Ja, sie machen sich auf den Weg zu den Jüngern. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, nochmal, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die Frauen haben erst eine Begegnung mit dem Engel, der ihnen die Auferstehung bezeugt. Das ist wichtig und unerlässlich für das Fassen dieser Botschaft. Aber noch wichtiger ist, dass die Begegnung mit Jesus selber stattfindet. Und ich finde es so liebevoll, wie Jesus diese einleitet. Seid gegrüßt, seid voller Gnade, seid voller Heil. Diese Ansprache kannten sie. Diese liebevolle Zuwendung war ihnen vertraut. Und die einzige angemessene Antwort ist ihre Anbetung. Sie fallen nieder. Und wieder hören sie die Aufforderung, es weiterzusagen. Und wenn wir uns fragen, kann die Sache mit der Auferstehung wirklich wahr sein, dann finde ich diese Veränderung, die da zu sehen ist, in den Jünger und Jüngerinnen schon mal ein sehr starkes Zeichen. Erst waren sie entmutigt, niedergeschlagen, haben sich sogar versteckt. Und am nächsten Tag verkündigen sie seine Auferstehung und sind voller Freude. Sie waren die Ersten, aber es sollten nach ihnen noch mehr sein, die später sogar bereit waren, für die Botschaft der Auferstehung ihr Leben hinzugeben. Wenn all dies ausgedachte Märchen gewesen wären, hätte es niemals ihr Leben nachhaltig verändert oder sie sogar dazu befähigen können, ihr Leben einmal als Märtyrer zu opfern. Ja, aber wenn diese Frauen und diese paar Jünger es sich doch eingebildet haben oder es einfach glauben wollten? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, über 500 Zeugen sahen Jesus zur selben Zeit. Es ist, glaube ich, unmöglich, dass 500 Menschen gleichzeitig eine Wahnvorstellung haben. Und selbst der Apostel Paulus, der ein Feind der Christen war, veränderte sich durch die Begegnung des Auferstandenen. Ich muss jetzt aber nochmal zurück zu diesen Wachen. Das wäre mein dritter Punkt. Die waren doch dabei. Die haben es doch auch miterlebt. Und jetzt steht da wirklich was sehr Interessantes. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündigten den hohen Priestern alles, was da geschehen war, nämlich die Auferstehung. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, also mit den jüdischen Ältesten, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren, und dies Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Huiuiui. Also während die Gläubigen den lebendigen Christus anbeteten, trachteten jetzt wiederum die Ungläubigen danach, das Zeugnis der Auferstehung Jesu zu zerstören. Inzwischen hatten manche der Soldaten bemerkt, dass sie in einer verzweifelten Notlage waren. Das römische Siegel war gebrochen und der Stein weg und der Leichnam war auch nicht mehr da. Wenn ein römischer Soldat in seiner Dienstzeit versagte, war dies ein todeswürdiges Vergehen. Doch die Soldaten hier waren schlau. Sie gingen nicht zu Pilatus oder zu ihren vorgesetzten Offizieren, sondern sie sagten es den hohen Priestern. Sie wussten, dass diese Männer, genauso wie sie selbst, alles daran setzen würden, dieses Wunder zu verheimlichen. Halten wir mal inne. Hier war also die Überzeugung eines Wunders vorhanden, aber es durfte nicht wahr sein. Und so erdachten sich der hohe Priester, die Ältesten und die Soldaten eine Geschichte, die das leere Grab erklären sollte. Der Leichnam wurde gestohlen. Wenn wir diese Geschichte betrachten, sehen wir, dass sie die Auferstehung Jesu eigentlich beweist. Wenn der Leichnam gestohlen worden wäre, dann musste er entweder von seinen Freunden oder seinen Feinden weggenommen worden sein. Seine Freunde hätten es nicht tun können, da sie den Schauplatz bereits verlassen hatten und davon überzeugt waren, dass Jesus tot ist. Seine Feinde hätten seinen Leichnam auch nicht stehlen können, weil der Glaube an seine Auferstehung etwas war, was sie ja verhindern wollten. Sie hätten den Zweck verfehlt, wenn sie den Leichnam entfernt hätten. Außerdem, wenn sie ihn genommen hätten, warum holten sie ihn dann jetzt nicht wieder hervor, um das Zeugnis der früheren Gemeinde zum Schweigen zu bringen? Und jeder, der den Leichnam genommen hätte, hätte ihn mitsamt der Leichentücher mitgenommen. Die leeren Tücher waren jedoch ordentlich im Grab zurückgelassen worden. Nein, die Sache mit dem Grabraub, nein, die scheint nicht wirklich haltbar. Die religiösen Führer hatten Judas Geld gegeben, um Jesus zu verraten. Sie bezahlten jetzt auch die Soldaten, damit diese verbreiteten, dass der Leichnam weg war. Die Soldaten hatten einen hohen Preis verlangt, wir haben es ja gelesen, viel Geld. Denn ihr Leben stand auf dem Spiel. Wenn ihre Vorgesetzten hörten, dass sie als Soldaten versagt hätten, wären sie hingerichtet worden. Nur einer, der Hauptmann unter dem Kreuz, hatte seine Erkenntnis beim Anblick des Sterbens Jesu laut ausgesprochen. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Aber hier, obwohl sie es erlebt hatten, obwohl sie dabei waren, brach sich eine Lüge den Weg in die Welt, der bis heute viele anhangen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, was ist denn jetzt mit uns? Was ist denn mit mir? Was glaube ich denn? Lassen wir uns von dem Zeugnis der Schrift überführen? Oder weil es noch nie da gewesen war, kann es auch nicht wirklich sein? Und selbst wenn alles wahr wäre, was bringt uns dieses Geschehen denn? Was bringt es uns heute? Das ist mein letzter Punkt. Und bevor der kommt, singen wir dann auch miteinander das Lied Nummer 182 im Liederbuch. Ja, welche Bedeutung hat dann die Auferstehung, wenn sie wahr ist, und das glauben wir, deswegen sitzen wir hier heute, für unser Leben? Also allein die biblische Wahrheit macht es noch nicht, ändert noch nicht in unserem Leben unbedingt etwas. Wenn der Heilige Geist uns jedoch den Glauben schenkt, dass Jesus für uns und unser Heil gestorben und auferstanden ist, dann entfaltet sich eine neu schaffende Lebenskraft in unserem Leben, im Hier und Jetzt. Und wir müssen eigentlich die Briefe befragen, die praktisch uns das Geschehen der Evangelien auslegen, für unser Leben bunt und vielfältig darlegen. Und ich greife jetzt mal zum Epheserbrief. Ich habe manches schon ein bisschen fett gedruckt. Also, er gebe, schenke euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Mit der Auferstehung beginnt Gott mit der Wiederherstellung seiner Weltordnung, wie er sie sich eigentlich mal gedacht hatte. Gottes Königsmacht ist in die Welt eingedrungen, als Quelle des Heils, des Lebens und der Kraft. Sie bedeutet nicht nur, dass wir Christen eine Hoffnung für die Zukunft haben, sondern dass wir eine Hoffnung haben, die aus der Zukunft in unsere Gegenwart kommt. Der Auferstandene hat das kommende Reich Gottes schon hineingeholt. Es ist noch nicht in seiner ganzen Fülle da, aber nach seinem Charakter, nach seinem Wesen. Ja, und was schenkt Christus als der Auferstandene uns nun für unser Leben im Hier und Jetzt? Also, Jesus sagt, er wird gekreuzigt, wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Ja, was ist das dann? Es beweist, das, was wir da als Wort Gottes haben, das ist Wahrheit. Jegliche Verheißung Gottes gehen in Erfüllung. Gott stellt sich zu seinem Wort. Wir glauben an kein Märchenbuch, sondern Gott möchte, dass sein Wort Realität in unserem Leben wird. Das gilt für die Auferstehung, für alle anderen Verheißungen. Und ganz wichtig, haben wir gerade auch schon besungen, die Auferstehung Jesu ist der Garant dafür, dass auch wir eines Tages von den Toten auferstehen werden. Und wenn wir diese Auferstehung abschaffen, dann hätten wir auch keine Hoffnung. Und Jesus ist nicht nur selber aus dem Tod auferstanden, sondern hat damit Teufel, Sünde, Tod, die jegliche Verdammnis besiegt und eigentlich auch die Angst vor dem Tod. Ja, und er besiegt die Mächte und Gewalten. Ich habe in einer Auslegung gelesen, die kosmischen, aber auch die persönlichen. Wie viele Mächte und Gewalten wirken immer wieder an uns, versuchen uns von Gott wegzuziehen, auf was Unwichtiges aufmerksam zu machen oder dahin zu reichen. Die Auferstehung Jesu hat die Macht und Kraft, diesen Mächten zu gebieten. Das Kreuz Jesu hat uns grundsätzlich befreit. Aber die Auferstehung bringt erst die Kraft hinein, dass wir wirklich in die Freiheit hineinkommen können. Ja, und wir haben das gerade schon gelesen. Christus ist auferstanden und er setzt sich, das feiern wir dann an Himmelfahrt, zur Rechten des Vaters. Und von dort aus übt er dann auch seinen himmlischen Priesterdienst aus. Ja? Weil er durch die Kraft des ewigen Lebens lebt, kann er uns völlig erretten. Und das tut er, indem er für uns beständig betet und für uns einsteht. Ja, und er sichert uns auch unser zukünftiges Erbe. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das gilt. Und etwas, was wir im Alltag brauchen, ist, sie gibt uns Kraft für das christliche Leben, für das Umgestaltetwerden in sein Bild. Und diese Kraft, da steht Dynamis, das ist Sprengkraft, das Jesus macht alles neu. Wer zu ihm kommt, an ihn glaubt, der bekommt ein neues Leben. Und das ist auf den Kopf gedreht. Ich möchte Ihnen gerne heute ein Beispiel lesen. Eigentlich könnte jeder, der Jesus gehört, den könnte ich hierher bitten und sagen, erzähl doch mal, wie die Auferstehungskraft in deinem Leben gewirkt hat. Ich möchte es jetzt aber heute mal mit einem Buchbeitrag gerne machen. Berichtet wird von einer christlichen Gemeinschaft, die heißt Labrie. Francis Schaeffer und seine Frau waren Missionare aus den USA, die sich schlussendlich in Frankreich niedergelassen haben und eine Gemeinschaft gegründet haben. Das fing ganz klein an. Und ich springe hier immer ein bisschen im Buch, aber ich glaube, Sie werden den Anschluss kriegen. Die Arbeit der Schäffers war ein beharrlicher und vielschichtiger Versuch, einer ganzen Generation, also es war nach dem Krieg, junger, innerlich heimatloser Skeptiker zu helfen. Sie hörten aufmerksam zu und drängten ihre Gesprächspartner nicht ihre eigene Theologie oder Agenda auf, auch wenn sie immer wieder ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten, dass der christliche Glaube die Kraft zur Lösung der verschiedenen Aspekte und großen Probleme der Menschheit hätte. Und so haben sie, auch die Tochter war da beteiligt, 20 Jahre, immer verschiedene Gäste gehabt, haben einfach mit ihnen zusammen gelebt eine Weile, haben einfach das geteilt, was sie hatten und auch ihre Überzeugung geteilt. Die Einzigartigkeit bestand darin, dass Labrie, Wahrheit und Liebe ausgewogen zusammenkamen. In so gut wie allen damaligen anderen christlichen Gemeinschaften, so die Studenten, betonte man entweder die Wahrheit oder die Liebe. Entweder jeder wurde so angenommen, wie er war, aber auf dem Hintergrund einer relativistischen Weltsicht, oder es herrschte Rechtgläubigkeit, aber verbunden mit einer exklusiven Abgrenzung gegen die falschen Art von Leuten. Labrie passte in keine dieser Schubladen. Es strahlte eine geistliche Atmosphäre aus, die unerklärlich war. Es sei denn, die Botschaft des Christentums, die das Fundament bildete, war wahr. Und jetzt hatten die Schäffers einen Sohn, Frank, der mit dem Glauben seiner Eltern ein bisschen auf Distanz war. Aber als er befragt wurde, sagte er, es hat mich doch beeindruckt. Meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, dass sie einer christlichen Sexualethik anhängen, aber wenn dann ledige Mütter kamen mit Kindern, wurden sie herzlich aufgenommen. Die jahrzehntelange Gastfreundschaft der Schäffers war für sie finanziell wie emotional billig, wie alle Gäste und Mitarbeiter es sehen konnten. Francis schrieb in einem seiner Bücher, innerhalb der ersten 3 Jahre von Labrie verschwanden alle unsere Hochzeitsgeschenke. Von den Laken waren nur noch Fetzen übrig. Löcher waren in unsere Teppiche gebrannt. In unserem Haus tauchte plötzlich Rauschgift auf. In unseren Zimmern erbrachen sich Leute. Und wieder bezeugt Frank Schäffer, wie überzeugend dies war. Zitat: Ich sah, dass meine Eltern ihr Mitgefühl konsequent lebten. Es war nicht ein Mitgefühl, das mit Steuergeldern jemanden bezahlen will, der sich dann kümmert und sich so die Menschen auf Abstand hält, sondern meine Eltern öffneten ihnen ihr Haus, mit dem Ergebnis, dass die Leute, die da an unserem Tisch saßen, die ganze Palette an Charakteren und intellektuellen Niveaus abbildeten, vom psychisch Kranken bis zu den Studenten aus Oxford, mit allen möglichen Zwischenstufen. Mein Vater und meine Mutter brachten ihre Argumente für Gott vor. Aber keine Worte waren so überzeugend wie ihre Bereitschaft, ihren Besitz, ihre Privatsphäre und ihre Zeit einzusetzen. Manchmal unter persönlichen Risiken und immer mit dem Verständnis, dass es auch in Ordnung war, ausgenutzt zu werden. Das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist die Auferstehungskraft. Das kann man sich menschlich nicht vornehmen. Es gibt viele gute Menschen, humane Menschen, die auch rechtschaffen leben. Aber die Auferstehungskraft ist die verwandelnde Kraft in uns Menschen. Und wenn wir uns fragen wollen, ob wir diese Kraft haben, dann müssen wir gucken, was ist das Lebenszeugnis? Was passiert in unserem Alltag? Ich habe neue Sehnsucht gekriegt. Ich habe gesagt, ich möchte so ein Mensch sein. So ein Mensch, der bereit ist, alles hinzugeben für das, was Jesus schenken will. Und dann wird er Großes tun, dann wird die Auferstehung sich ausbreiten, weil diese Botschaft überzeugend ist. Genau, das war das, was ich mit Ihnen heute teilen wollte. Und ich bete einfach, dass Jesus zu unserem Wollen auch das Vollbringen schenkt. Ja, lieber Herr, du hast uns das vorgelebt auf dieser Erde. Du bist einen Weg der Hingabe, des Dienens gegangen. Du bist ihn gegangen bis ans Kreuz. Ja, und noch weiter, durch den Tod hindurch. Und bist auferstanden. Und du möchtest uns Anteil geben an diesem kraftvollen Leben, mit dem du von den Toten auferweckt worden bist. Herr, und wir brauchen das, wir sehnen uns danach. Wir möchten veränderte Menschen sein. Wir möchten umgestaltet werden in dein Bild. Wir möchten dir ähnlicher werden. Und wir wissen, wir haben diese Kraft nicht aus uns. Wir brauchen diese Dynamis, diese Kraft deines Geistes. Und wir danken dir, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du sie uns schenkst und dass du sie sich im Alltag ja zeigt, dass andere Menschen ja von dir überzeugt werden, nach dir fragend werden. Danke für diesen Ostersonntag. Danke, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, wir müssen nicht verzweifeln. Du bist der Sieger über alle Mächte und Gewalten in dieser Welt und in der zukünftigen. Dir sei unser Lobpreis. Amen. Genau, und dann sind Sie gleich noch herzlich zum Osterkaffee trinken. Es gibt, glaube ich, auch passend Rüblikuchen. Ne? Genau, und jetzt möchte ich gerne mit Ihnen schließen. Es ist ein Lobpreis. Es ist eigentlich der Anfang von einem Segen. Es ist das A bis Z Atmen des Lebens von Jürgen Werth. Atem des Lebens, Befreier der Seele. Christus, du Mitte der Zeit und der Welt. Du bist das Du und unser Erlöser, himmlischer Freund, der zur Erde sich hält. Du bist ein Gott, der die Niedrigen findet. Du bist das Heil, liebst, was krank ist, gesund. Rettende Insel im Meer unserer Sorgen. Ewiges Ja, unauflösbarer Bund. Du bist der König für heute und morgen. Du bist das Licht, das das Dunkel vertreibt. Du bist das Manna in unseren Wüsten. Du bist der Name, der in Ewigkeit bleibt. Du bist das Ostern nach jedem Karfreitag. Du bist der Priester und trittst für uns ein. Du bist die Quelle für jeden, der Durst hat, willst unser ewiger Ruhepol sein. Du bist die Sonne in unseren Nächten. Du bist die Tür zum unendlichen Glück. Du bist der Ursprung und du bist das Ende. Hältst uns als Vater stets freundlich im Blick. Du bist die Weite und führst aus den Ängsten. X-mal Vergeber, barmherzig und treu. Forever young, ewig derselbe. Zuflucht und Heimat an jedem Tag neu. Dieser Gott und Herr, segne dich und behüte dich. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.